Wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir für diesen wunderschönen Tag, den du uns geschenkt hast. Danken dir für unsere Täuflinge, die du in die lebendige Gemeinschaft mit dir gerufen hast und die sich auch heute nun entschieden haben, wirklich das ganz öffentlich vor dir und vor der ganzen Welt zu bekennen, dass sie zu dir gehören wollen, mit dir leben wollen, mit ihrem Leben dir die Ehre geben, ihren Willen in deinen legen, dass sie nun an nicht mehr ihren eigenen Willen, ihre eigenen Wege gehen, sondern deinen Willen tun und auf deinen Wegen gehen. Und dass du sie auch, dass du ihnen die Verheißung gegeben hast, dass sie darauf auch sich verlassen dürfen, dass du bei ihnen bist, dass du sie führst und leitest, wenn sie auch mal gestolpert sind, ihnen gnädig, vergebend wieder auf die Beine hilfst. Du bist ein barmherziger Gott, dafür loben und preisen wir dich. Und dass du jetzt zu uns allen durch dein Wort redest. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Und wir haben als Predigttext Kolosser 2, die Verse 11 bis 15. Kolosser 2, 11 bis 15. Schreibt der Apostel Paulus: In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des sündlichen Leibes der Sünden, des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Hört meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, heute auch ganz besonders natürlich unsere lieben Täuflinge und aber auch wie immer liebe Zuhörer in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Kolosser 2 ist, ähnlich wie Römer 6, einer der Schlüsselabschnitte zum Verständnis der Taufe. Darüber heute unter dem Thema Neues Leben an der Seite des Siegers. Wie in Römer 6 geht es vor allem um das Sterben und Auferstehen mit Jesus in der Taufe. Hier allerdings mit einer starken Beziehung zur Beschneidung. Die Taufe tritt dabei in eine so enge Beziehung mit der Beschneidung, dass Gottes Wort sie hier als Beschneidung in Christus bezeichnet. Eine Beschneidung, die nicht durch Menschen, nicht mit Händen geschehen ist, sondern durch den Messias Jesus selbst. Und sie ist im Unterschied zur leiblichen Beschneidung des alten Bundes eine geistliche Beschneidung. Sie geschieht im Ausziehen des fleischlichen Leibes, was logischerweise bildhaft, symbolisch gemeint ist. Von dieser geistlichen Beschneidung, der eigentlichen, weiß durchaus auch das Alte Testament schon. Und zwar schon bei Mose angefangen, so sagt schon Mose 5. Mose 10, Vers 16, der Herr: So beschneidet denn die Vorhaut des Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Das Herz ist ja in der Bibel der Sitz des Willens und des Verstandes. Das heißt, die Beschneidung des Herzens zeigt sich im Gehorsam, dass ich meinen Willen dem Willen Gottes unterordne. Wer dagegen seinen Nacken verhärtet, ist ja aus dem Bild des Pferdes etwa mit dem Zügel. Wenn das Pferd den Nacken steif macht, dann lässt es sich vom Reiter nicht lenken, sondern geht seine eigenen Wege. Und verhärtet eure Nacken nicht mehr, der will sich vom Herrn nicht führen und leiten lassen, sondern eben stur auf dem eigenen Weg ins Verderben bleiben. Von dieser Beschneidung des Herzens spricht auch Jeremia 4, Vers 4. Beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eurer Herzen. Klar, dass es sich um einen geistlichen Vorgang handelt, um Herzchirurgie. Im medizinischen Sinne geht es nicht. Im negativen Sinn klagt Gott dann darüber in Jeremia 9, Vers 25, denn alle Nationen sind unbeschnitten und ganz Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Und an diese Reden vom Alten Testament, was Gott da schon gesagt hat, über die eigentliche Beschneidung, für die die äußere nur eine symbolische Handlung ist, knüpft Paulus an Römer 2, Vers 28 und 29 und betont, dass nicht die äußere Beschneidung den Juden ausmacht, den wahren, und sagte, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist. Wir sehen, was mich am Wort Gottes immer wieder total fasziniert, und deshalb habe ich auch die ganzen verschiedenen Bibelstellen mal quer durch zitiert. Da schreiben drei Menschen, Mose, Jeremia, Paulus, getrennt über einen Zeitraum von rund 1500 Jahren. Mose ungefähr grob geschätzt 1500 vor Christus, rund 900 Jahre später, Jeremia um 600 vor Christus und Paulus nochmal 650 Jahre später um 50 nach Christus. Und alle haben dieselbe Botschaft. Über 1500 Jahre hinweg, drei völlig verschiedene Menschen, alle vom selben Heiligen Geist geleitet, verkünden exakt dieselbe Wahrheit. Und wir sehen auch daran, das Neue Testament bringt nichts Neues in dem Sinne. Es bringt die Vollendung, die Erfüllung des Alten. Sind eine Einheit, wie wir auch hier ganz klar und ganz deutlich erkennen können. Und das ist diese großartige Einheit des Wortes Gottes. Und das darf auch euch, liebe Täuflinge, und uns allen ganz viel Mut machen, diesem Wort voller Zuversicht zu vertrauen, uneingeschränkt. Es ist einfach Gottes Wort, absolut zuverlässig, felsenfest. Auch wenn die alttestamentliche Beschneidung ein äußeres Zeichen ist, so haben wir gesehen, es war von Anfang an klar, dass es bei diesem äußeren Zeichen nicht bleiben darf, dass dieses äußere Zeichen nicht das eigentliche ist. Und das gilt natürlich für die Taufe ebenso. Nicht das Untergetauchtwerden macht die wirkliche Taufe. Die ist lediglich das äußere Zeichen für ein hoffentlich tatsächlich parallel stattfindendes oder schon vorher stattgefunden habendes geistliches Geschehen. Auch hier gilt, nicht aufs äußere Zeichen kommt es an, sondern auf die rechte Herzenseinstellung gegenüber dem lebendigen Gott. Und deshalb muss man da auch immer wieder ernsten Widerspruch einlegen gegen manche falschen Lehren und Praktiken, sowohl in Frei- wie auch in Landeskirchen. Weder die Säuglingstaufe noch die Glaubenstaufe macht es an sich. Das muss man ganz deutlich sagen. Vor Jahren hatte Idea Spectrum Fürstin Gloria von Turn und Taxis zitiert. Die gehört meines Wissens zur katholischen Kirche und hat entsprechend gelehrt, aber das kann man leider auch in Freikirchen und Landeskirchen ähnlich hören. Mit der Taufe haben sie den Zugang zur VIP-Lounge im Himmel. Auch wenn sie aus der Kirche austreten, Taufe bleibt Taufe, können sie austreten, so viel sie wollen, sie bleiben getauft. So nach dem Motto, einmal gefangen, immer gefangen. Taufe bleibt Taufe. Da hat Frau von Turn und Taxis zwar recht, denn in der Taufe handelt Gott und sein Wort steht felsenfest. Aber unsere Täuflinge muss ich an der Stelle trotzdem enttäuschen. Den automatischen Zugang zur VIP-Lounge im Himmel habt ihr mit der Taufe allein definitiv nicht. Den haben wir nur durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, durch die persönliche Beziehung zu ihm. Nicht das äußere Zeichen macht's, sondern die Stellung unseres Herzens zum Herrn. Und zur rechten Herzenseinstellung gehört natürlich auch ein entsprechendes Leben. Wobei man dieses zweite eigentlich gar nicht betonen müssen dürfte. Denn es ist eigentlich ganz selbstverständlich, wenn wir von einer echten Herzenseinstellung reden und nicht nur von frommem Theater. Denn dann gilt, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Sprich, wovon unser Herz voll ist, tatsächlich, nicht nur unseren Worten nach, sondern echt, davon wird unser Leben automatisch geprägt. Das ist unvermeidlich. Und wie gesagt, das Herz in der Bibel ist ja der Sitz des Denkens und Wollens. Und was wir denken und wollen, das sieht man unserem Leben selbstverständlich an. Ob es von unserem Willen bestimmt ist oder vom Willen Gottes. Und damit sind wir nach dieser Einleitung beim ersten Punkt der Predigt. Erstens, Taufe heißt, unser altes Leben wird begraben. Das ist die große Sehnsucht vieler Menschen, ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Mancher hat ja in seinem Leben einiges versemmelt, der eine mehr, der andere weniger. Neu anfangen können, Belastungen aus der Vergangenheit, Verletzungen. Es muss ja gar nicht nur das sein, was man selber versemmelt hat, es kann ja auch das sein, was andere an einem versemmelt haben. Negative Erfahrungen, auch eigenes Fehlverhalten, vielleicht ganz banal finanzielle Schulden bis über die Halskrause, einfach abhaken. Da mag mancher denken, wenn ich doch noch mal ganz von vorn anfangen könnte. Bei Jesus können wir das. Denn in der Taufe wird unser altes Leben mit allem, was dazugehört, begraben. Und deshalb ist die Taufe durch Untertauchen auch das Schönste, das Tiefste, das Umfassendste Symbol. Hat es mit der Gültigkeit nichts zu tun, aber von der Symbolik ist das Schönste, das Umfassendste, da wird der alte Mensch begraben, umgebracht, ersäuft. Es geht darum, dass wir in der Taufe wirklich neu anfangen mit Jesus. Und dazu gehört, sagt der Apostel Paulus hier weiter, dass wir unser altes Leben ausziehen und wegwerfen und begraben. Dieses Ausziehen, Substantiv, wird im Griechischen ganz stark betont, auch wenn es nur ein Wort ist, stecken da mehrere Wiederholungen und Betonungen gewissermaßen drin. Nämlich durch zwei Vorsilben, weise ja immer wieder darauf hin, so eine interessante Sache, dass die Bibel dann mit Vorsilben die Sache quasi wie noch ein paar Mal mit dem Hammer draufschlägt auf eine wichtige Tatsache. Das Kernwort heißt eigentlich Untergang, etwa bei der Sonne. In dem Zusammenhang wird es hauptsächlich der Kernbegriff verwendet. Da verschwindet also was. Und so soll unser altes Wesen untergehen und verschwinden. Dabei belässt es Gottes Wort aber nicht. Es setzt noch eine Silbe davor mit der Bedeutung aus. Das heißt, der alte leibliche, fleischliche Mensch, der verschwindet nicht einfach. Der muss aktiv ausgezogen werden. Und damit ist es aber immer noch nicht genug, dann setzt Gottes Wort noch eine zweite Silbe davor, eine Präposition, die heißt von weg, drückt Distanz und Trennung aus. Wir sollen also den alten fleischlichen Leib nicht nur ausziehen, was unser altes Denken, Wollen meint, sondern auch noch möglichst weit von uns wegwerfen, damit uns unser altes Leben in der Nachfolge Jesu nicht ständig wieder neu zwischen die Beine kommt. Vor vielen Jahren hatte ein Mitarbeiter unserer damaligen Gemeinde in einer Andacht über dieses Wegwerfen gesprochen und zur Veranschaulichung hat er ein Jojo dabei gehabt. Und du weißt, was passiert, wenn man ein Jojo wegwirft. Es kommt augenblicklich wieder zurück. So ist es häufig mit unserem fleischlichen Leib auch. Wir werfen ihn weg und zack, peng, schon sind wir in die alten Sünden wieder hineingetappt. Ausziehen und wegwerfen will gelernt und geübt sein. Der Lateiner sagt, die Repetitio est mater lectionis. Die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Mit einmal schaffen wir es meistens nicht. Hartnäckig dranbleiben. Wenn uns das alte Leben wieder zwischen die Beine gekommen ist, wieder schnappen und den alten Adam, die alte Eva wieder so weit wie möglich fortwerfen. Ein lebenslanger Prozess. Und wir machen nur Fortschritte, wenn wir in ganzer Entschlossenheit dranbleiben. Uns gilt ja, wie ich es auch im Gebet aufgenommen habe, der Herr ist ein barmherziger Gott. Wenn wir mal gefallen sind, wenn uns unser altes Leben wieder eingeholt hat, dann ist die Taufgnade und das, was Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat, nicht hinfällig. Dann dürfen wir uns wieder aufrabbeln, uns vom Herrn wieder hochziehen lassen und sagen, Herr, nächstes Mal mit Hilfe deines Heiligen Geistes klappt es hoffentlich besser. Wir haben so einen gnädigen, großartigen Herrn. Und dass wir dann auch immer wachsamer werden, vorsichtig. Dann fangen wir nämlich schon an zu laufen, wenn wir die Sünde von Weitem sehen, um einen möglichst großen Abstand zwischen uns und die Sünde zu bekommen. Es gibt manche, die angeblich oder vielleicht tatsächlich einen Anfang mit Jesus gemacht haben, die wollen ausloten in ihrem Leben, wie nah kann ich an der Sünde überleben, ohne von ihr gefressen zu werden. Aber ihr kennt das Sprichwort, wer mit dem Feuer spielt, kommt darin um. Und deshalb sagt die Bibel nicht, ihr sollt mit der Sünde und eurem alten Leben kokettieren und dann mal gucken, wie nah ihr dranbleiben könnt, sondern ihr sollt es weit, weit wegwerfen. Und wenn ihr es wieder kommen seht, rennen so schnell die Füße tragen, damit es euch nicht wieder einholt. Distanz. Dazu ist ein nächster Aspekt ganz wichtig. Das kann nur gelingen, wenn wir uns nicht vornehmlich aufs Wegwerfen konzentrieren. Das darf am Anfang mal eine ganz bewusste Entscheidung sein. Das ist ganz wichtig. Und dass wir auch dabei bleiben. Aber dass unsere wesentliche Konzentration aufs neue Leben ausgerichtet ist. Sonst kann es gehen wie meiner Mutter beim Schlittenfahren. Meine liebe Mama ist im Alter von 97, Anfang des Jahres, heimgegangen, hat aus ihrer Kindheit ein Erlebnis immer wieder berichtet. Wenn es viel Schnee hatte, das war da auf der Alp häufiger der Fall, hatten sie ihre traditionelle Wiese und auf dieser Wiese, wo man Schlitten gefahren ist, stand ein einziger Baum. An dem ist sie nie vorbeigekommen. Warum? Psychologisch beziehungsweise wahrscheinlich auch motorisch ganz einfach zu erklären. Die hat sich oben auf den Schlitten gesetzt und dann hat sie auf diesen Baum geschaut. Den darf ich auf keinen Fall treffen. Ich muss an diesem Baum vorbei. War mit ganzer Kraft auf diesen Baum konzentriert und peng, knall, hing sie eins ums andere Mal an diesem Baum. Ganz logisch. Da, wo wir hinschauen, gehen wir automatisch auch hin. Also nicht auf unser altes Leben schauen, darauf die Konzentration richten, sondern aufs neue Leben mit Jesus. Je mehr wir unsere Konzentration aufs neue Leben mit Jesus richten, umso mehr wassern das alte Leben automatisch hinter uns liegen, interessiert uns immer weniger. Und dann dominiert auch nicht der Mangel, das Empfinden, was hatten wir vorher für Vergnügen, zweifelhafte wahrscheinlich da und dort, vielleicht auch harmlose. Aber man hängt dann dem alten Leben nach, wenn man seine Kraft darauf konzentriert. Und deshalb richten wir unsere Kraft aufs neue Leben. Das alte interessiert uns gar nicht. Lassen wir links liegen, nach Möglichkeit. Und das ist der zweite Punkt. Wir sind in Jesus auferweckt zu einem neuen Leben. Wer sich nur bemüht, das alte Leben wegzuwerfen, der schafft ein gefährliches Vakuum in seinem Leben. Es ist wichtig, dass wir dieses Vakuum unverzüglich mit neuem geistlichen Leben aus Jesus füllen. Unsere Täuflinge sind ja auch nicht im Taufbecken geblieben, sind wieder rausgekommen, um jetzt einzuziehen in ein neues Leben mit dem Herrn Jesus. Und das ist, wie wenn wir vor einem großen Haus stehen mit vielen herrlichen Zimmern. Das ist mir vor vielen Jahren mal als Bild durch den Kopf gegangen. Stellt euch da so eine richtig wunderschöne Villa vor, mit was weiß ich, wie vielen Räumen, schöne hohe Barockräume mit Stuck verziert und edlen Türen dran und so weiter, wäre so mein Geschmack. Ihr habt vielleicht einen moderneren, weiß ich nicht. Ich bin mehr der Nostalgie-Typ. Auf jeden Fall, die Tür steht sperrangelweit offen und es gehört uns, ist uns geschenkt. Und wir dürfen einziehen und einen Raum um den anderen erkunden, in Besitz nehmen, mit Leben füllen in Jesus. Muss nicht alles gleich am ersten Tag sein, das ist ein lebenslanger Prozess. Dieses Haus ist so groß, dass wir bis zu unserem Lebensende mit dem Herrn Jesus immer noch neue Räume entdecken, neue Reichtümer, die er für uns bereitet hat. Leider gibt es auch Menschen, vor Jahren, als ich darüber gepredigt habe, stöhnte hinterher eine Frau unserer damaligen Gemeinde, aber doch nicht das ganze Haus. Ich fand diese Reaktion zutiefst traurig. Da war gar keine Freude, mit Jesus mehr zu entdecken. Da war vor allem Angst und gar keine Sehnsucht nach mehr Leben, nach mehr Fülle mit dem Herrn. Und so ziehen viele Menschen ins Haus Gottes leider nur halbherzig ein. Das hängt daran, dass diese Menschen ihr altes fleischliches Leben noch nicht wirklich weggeworfen haben. Die schleppen es noch mit sich rum. Aber wisst ihr, so schön und mächtig und groß dieses neue Schloss, das da auf uns wartet, auch sein mag, die Tür hinein, der Haupteingang, das wissen wir, ist ganz schmal. Und wer da noch sein altes Leben als dicken, breiten Rucksack mit sich bringt, der kommt da nicht wirklich durch. Der hängt dann in der Eingangstür und sieht uns klemmt und quetscht und er kommt nicht weiter. Und von hinten kommt dann der Wolkenbruch und der Regen und der Sturm und dann sagt er, das ist aber nicht schön, das Leben mit Jesus. Da hängt's. Also deshalb das alte Leben wirklich abgeben und dann mit ganzer Kraft ins Neue hinein. Jesus hat uns wirklich frei gemacht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er die uns entgegende Handschrift in Satzungen, die gegen uns waren, ausgetilgt, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie ans Kreuz nagelte. Paulus hat manchmal ein bisschen eine komplexe Sprache, aber die Sache ist ganz einfach vom Bild. Zunächst einmal, wenn wir ohne den Weg über Golgatha vor dieser Tür stehen, kommen wir nicht rein, denn da steht ein dicker, muskelbepackter, stirnackiger Türsteher, der sagt, nicht, kein Durchgang. Da steht das Gesetz mit seinen Forderungen und sagt, du hast keine Eintrittsberechtigung. Mancher sagt jetzt vielleicht, wieso? Das Gesetz ist doch Leben, sagt Gottes Wort. Wie kann es gegen uns stehen, uns das Leben verwehren? Weil wir die Forderungen, die es an uns stellt, nicht erfüllt haben. Und deshalb lässt es uns nicht durch zum Leben und zum Segen. Wir müssen draußen bleiben unter dem Fluch. Aber Jesus hat für uns das Gesetz erfüllt. Und wenn wir dann über Golgatha kommen und das, was er am Kreuz für uns vollbracht hat, angenommen haben, dann steht der gleiche stirnackige, muskelbepackte, breitschultrige Türsteher da und winkt uns freundlich durch. Sagt, bitte eintreten. Durch das Kreuz Jesu, in dessen Tod wir hineingetauft sind, in den ihr heute hineingetauft seid, ist die Beziehung zwischen uns und dem Gesetz eine komplett andere geworden. Das Gesetz bleibt das gleiche, aber die Beziehung wird eine andere. Das nicht erfüllte Gesetz war ein Schuldbrief, der uns den Zutritt zum Leben verwehrt hat. Das von Jesus erfüllte Gesetz ist für uns die freie Eintrittskarte in ein Leben in göttlicher Kraft und Fülle, eben in die VIP-Lounge, von der einst Gloria von Turn und Taxis geredet hat. Aber eben nicht allein durch die Taufe, sondern durch den Glauben, durch die Nachfolge, durchs Hineintreten ins neue Leben. Und diese wirksame Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die schafft in uns nicht nur neues Leben, die verschafft uns nicht nur freien Eintritt in die himmlische VIP-Lounge. In dieser Kraft hat Jesus auch über alle Mächte der Finsternis triumphiert. Das ist der dritte und letzte Punkt und auch Thema der Predigt, neues Leben an der Seite des Siegers. Dritter Punkt, Jesu Triumph über die Mächte der Finsternis. Gerade seit einigen Jahren und in diesen Tagen ganz besonders ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns von diesen Mächten der Finsternis überhaupt nicht beeindrucken lassen müssen. Denn Paulus schreibt, die sind völlig entwaffnet, hat er, die Obersten und Autoritäten. Da meint er nicht diejenigen in Berlin oder Stuttgart oder sonst irgendwo oder Washington oder Moskau, sondern die im Hintergrund, in der jenseitigen, in der unsichtbaren Welt, diese Obersten und Autoritäten, hat er völlig entwaffnet, öffentlich zur Schau gestellt und sie im Triumphzug mit sich geführt. Völlig entwaffnet, übrigens interessant ist, das gleiche griechische Wort, nur jetzt als Verb, vorhin war es ein Substantiv, für das Ausziehen des fleischlichen Leibes mit den gleichen Vorsilben. Das heißt, so wie wir unser altes Leben ausziehen und wegwerfen sollen, damit wir in ein neues Leben einziehen können, so hat Jesus diese Mächte der Finsternis, diese jenseitigen dämonischen Kräfte vollkommen ausgezogen. Er hat ihnen ihre Waffen, ihre Rüstung abgenommen und weggeworfen. Jetzt stehen sie im übertragenen Sinne splitterfasernackt da. Vollkommen jeder Macht, jeder Autorität beraubt. Aber damit auch eben jedes echten Furchteinflößenden. Denn vor dem brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten. Mir fällt gerade ein, ich habe es mal in einem Film gesehen, da war irgendein Vorstellungsgespräch oder was Ähnliches und die betreffende Person, die das Vorstellungsgespräch haben sollte, die hat furchtbaren Respekt gehabt. Dann kam sie später aus dem Gespräch raus, hat gesagt, hat wunderbar geklappt, ich habe mir den Betreffenden einfach nackt vorgestellt und war der Respekt dahin. Im Blick auf die Mächte der Finsternis können wir es genauso machen, ja. Und ihre Hampelmänner und Hampelfrauen, die sie da irgendwo da und dort präsentieren, ist jetzt nicht im obszönen Sinne gemeint, sondern im realen Sinne, denken wir, stellen wir uns diese Mächte der Finsternis, diese dämonischen Fürsten und Gewalten splitterfasernackt vor. Entkleidet, entwaffnet, aller Rüstung, aller Waffen, vor denen brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Die sind schon zur Schau gestellt von Jesus. Zur Veranschaulichung dieses Vorgangs knüpft Gottes Wort dann noch an einen damaligen Brauch an, wenn ein römischer Feldherr von einem herausragenden Sieg nach Hause kam, dann wurde ihm vom Senat ein Triumphzug gestattet. Und in diesem Triumphzug wurde auch die Beute mitgeführt. Krieg kostet Geld, dann ist gut, man bringt auch wieder was mit nach Hause. Man hat nicht immer andere, die bezahlen. Der wichtigste Teil eines Triumphzugs aber war nicht die Beute, so wichtig die sicher auch war, sondern der Gegner, der Besiegte. Und je mächtiger, gefährlicher und berühmter so ein Gegner war, umso größer war natürlich der Ruhm des Feldherrn, wenn er diesen als besiegten Gegner mit sich im Triumphzug führen und öffentlich zur Schau stellen konnte. An dieses Bild knüpft Gottes Wort an und sagt, so hat Jesus die Obersten und Autoritäten der Finsternis, die satanischen Fürsten, im Triumphzug mit sich geführt, an den Pranger gestellt, öffentlich zur Schau gestellt. Die Mächte, die dahinter allem Bösen in der Welt stehen, es sind längst Besiegte, längst öffentlich auch als Besiegte zur Schau gestellte. Wir wissen das, die Welt weiß das nicht und lässt sich von ihnen beeindrucken, wir in der Kraft unseres Herrn nicht. Vor Jahren kam in Tobik ein interessanter Hinweis, das kürzeste Kapitel der Bibel ist Psalm 117 mit 2 Versen. Das längste ist Psalm 119. Das kürzeste und das längste Kapitel der Bibel sind also nur ein Kapitel auseinander, durch eins getrennt, und das ist Psalm 118. Und dieser Psalm 118 ist, wenn man nach den Kapiteln zählt, genau die Mitte der Bibel. Es ist schon interessant, auch wenn die Kapiteleinteilung manchmal vielleicht ein bisschen nicht immer hundertprozentig optimal sein mögen an manchen Stellen mit den Abschnitten, aber interessant ist, dass offensichtlich der Geist Gottes auch da gewirkt hat, in aller menschlichen Schwäche, denn die kamen ja später dazu. Psalm 118 ist nach Kapiteln gezählt genau die Mitte der Bibel. Vorher gibt es 594, nachher gibt es 594. Und Psalm 118 hat 29 Verse und die Mitte sind die Verse 14 und 15. Und die heißen, der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und Vers 16 wiederholt diesen Siegesruf, die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Wir haben also in der Mitte der Schrift diesen gewaltigen Lobpreis über die Siegesmacht unseres Herrn. Wir stellen ja auch in der Offenbarungsreihe immer wieder fest, am Schluss geht ja der ganze Kampf auf dieser Welt um diese einzige Frage. Wer trägt am Schluss den Sieg davon? Steht längst fest. Unser Herr Jesus Christus, er ist der Sieger. Und wir dürfen mit ihm leben, in ihm, an seiner Hand. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Gerade in diesen Tagen, wo die Finsternis sich atemberaubend ausbreitet, wo viele mit zunehmender Angst fragen, was bringt der morgige Tag, was bringen die kommenden Wochen oder Monate, da singen wir als Kinder Gottes mit jubelnder Freude. Und dieser Gesang hat eine klare Botschaft, die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn ist, das behält den Sieg. Diese Mächte, so sehr sie drohen, schnauben, es sind besiegte Mächte. Und wir leben an der Seite des Siegers. Das gilt auch für euch, liebe Täuflinge. Heute habt ihr sein Bundeszeichen empfangen, er hat es euch zugesagt, ihr habt es öffentlich verbrieft und versiegelt, dass ihr zu Jesus gehört, dass ihr Teil seines Bundesvolkes seid, seiner Familie, seine Kinder. Und deshalb wird er euch die Treue halten und euch in seiner Kraft begleiten und bewahren, wie seine ganze Gemeinde auch, hier und wo überall sie ist. Und wir werden sehen und erleben, dass wir teilhaben an seinem Sieg, heute und in Ewigkeit. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Heiland Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns das durch dein Wort sagst. Du hast diese Mächte der Finsternis längst überwunden und komplett entwaffnet und sie öffentlich als Besiegte zur Schau gestellt. Wir erleben zwar, dass sie immer noch auf dieser Welt auch als Besiegte mit dem Rest, den du ihnen an Kraft gelassen hast, noch ihr Unwesen treiben können. Und die Welt mag sich davon schrecken lassen und beeinflussen. Aber wir, die wir dich kennen, den Sieger, und wissen, wie es um diese Finsternismächte wirklich bestellt ist, wir lassen uns von ihnen nicht beeindrucken. Wir schauen auf dich. Und so bitten wir dich, sowohl für unsere Täuflinge wie auch für uns alle, dass wir das wirklich mit ganzer Energie und Kraft durch deinen Heiligen Geist tun, was wir gerade gehört haben, dass wir das alte Leben wirklich ausgezogen und weggeworfen haben und auch darauf achten, dass es uns in Zukunft möglichst weit vom Leibe bleibt. Und mit großer Freude und Frieden und Ruhe in dieses neue Leben, das du uns bereitet hast, dass du wie einen roten Teppich vor uns ausgebreitet hast, auch wenn er manche Anfechtung, manche Gefahr mit sich bringen mag, aber ein Lebenshaus mit einem immensen Reichtum, das auf uns wartet. Auch auf uns, die wir schon vielleicht schon viele Jahre mit dir unterwegs sind, wartet immer noch Neues mit dir an deiner Hand bis zum Tag deiner Wiederkunft. Und bis dahin wirst du uns bewahren auf deinen Wegen, schützen deine Hände um uns, um unsere Täuflinge halten, dass wir erleben Tag für Tag, dass du der Treue, der Wahrhaftige, der liebende Vater bist. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.